Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hallo, mein Name ist Timotheus Überall und ich spreche heute über meinen Debütroman Crazyland. Vielen Dank für die Einladung. Und es ist mal wunderbar, ich bin gestern Abend aus Zürich gekommen, da hatten wir Schweiz-Premiere. Und es ist einfach eine unglaubliche Gelegenheit, dass Menschen zusammenkommen, die man entweder noch nie gesehen hat oder lange Zeit nicht gesehen hat. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Demokratie. Deswegen hört alle die Demokratie-Songs. Crazyland geht um einen jungen Mann, Aki, in seinen 20er Jahren. Er lebt in Wien. Seine Mutter ist sehr früh verschwunden. Sie ist nach Japan abgehauen. Und Aki ist seitdem in einer emotionalen Starre, in einer emotionalen Isolation gefangen. Trifft beim Ausgehen, wie das oft so ist. Eigentlich sucht er nach Halt, trifft aber nicht Halt. Er trifft ganz viele Menschen, unter anderem Nina. Und Nina ist etwas anders. Sie weiß, was sie vom Leben möchte, weil sie mehr Erfahrung hat. Sie hat aber auch mehr Erfahrungen gemacht und möchte sich eigentlich gar nicht mit so einem jungen Typen einlassen und abgeben. Aber wie das oft so ist, man kann nicht voneinander los. Und es entsteht ein Katz-und-Maus-Spiel. Und die Rahmenhandlung ist eigentlich sehr einfach. Es entsteht aus einem simplen Test für Klimademonstrationen, vielleicht ein apokalyptischer Bürgerkrieg. Und ich starte einfach direkt los. Es gibt keine Vorgeschichte, weil wir direkt am Anfang sind. Akis Muma, die dumme Schlampe, war an einem Mittwoch gestorben, als sie ihn in München im Stich gelassen hatte, um in Tokio mit einem Business-Wichser ein neues Leben zu beginnen. In jedem Menschen steckte ein Verräter, doch in seiner Muma steckten zwei. Sie und dieser Typ aus Tokio. Aki machte sich nichts vor. Die beiden trieben es wahrscheinlich wie die andalusischen Hunde. Aki war nur ein einziges Mal in Tokio gewesen. Während des ersten Besuchs verstarb seine Großmutter in einer privaten Pflegeeinrichtung in Yokosuka, die eingebettet zwischen Hortensien und rot leuchtenden Azaleen lag. Vor dem Fenster gab es einen Parkplatz und dahinter eine Straße. Erst dann kam das Meer. Es war trüb und die Felsen am Ufer schroff. Niemand aus dem Pflegeheim würde jemals darin schwimmen. Das war das Traurigste an dem Ort gewesen. Vor dem Pflegeheim hatte ein Leichenwagen geparkt. Die hintere Tür stand offen. Als er an der Hand seiner Muma das Pflegeheim betreten hatte, stand der Fahrer vor dem Eingang und rauchte eine Zigarette und neben ihm saßen zwei Bewohnerinnen auf einer Steinbank und auch sie rauchten und ihre Gesichter waren ganz blass und sie starrten auf den geöffneten Wagen und schwiegen. Als er an das Bett seiner Großmutter trat und in ihr starres Gesicht blickte, wurde ihm wieder bewusst, dass er diese bleiche Kreise nur von Fotos kannte. Eine Fotografie zeigte sie auf einem gelben Motorroller von Honda oder Yamaha. Vor ihr saß ein Mann, den sie mit einem Arm umschlungen hielt. Mit dem anderen zeigte sie auf etwas, das außerhalb des Bildrandes lag. Ihr Mund stand offen. Auch der Mund seiner verstorbenen Großmutter war geöffnet gewesen, als hätte sie unbeschreibliche Schmerzen durchlitten oder sich bis zuletzt gewundert. Nur widerwillig war seine Muma dem Ritus gefolgt, der nach dem Tod eines Menschen in Japan in Kraft zu treten schien. Die steifen Glieder seiner Großmutter waren in ein weißes Totengewand gepackt worden. Nach einiger Zeit betrat der Bestatter den Raum. Er roch nach Rauch und seine müden Augen lagen in tiefen Höhlen. Nach einem kurzen Blick zur Muma erklärte er Aki, seine Großmutter würde bereits durch das Totenreich wandern, dem Anoyo. Dort würde sie nun ihr Dasein nach dem Leben fristen und dieses sei mit Sicherheit und hier warf er einen raschen Blick in die angsterfüllten Augen des Leichnams, voller Glück, Freude und im Umfeld ihrer Liebsten zu Ende gegangen. Daran hatte Aki so seine Zweifel gehabt. Doch er hatte genickt und seine Muma gemustert, die apathisch auf einem Stuhl am Fenster gesessen und hinaus auf den aschfahlen Parkplatz gestarrt hatte. Beim Verlassen des kühlen Raums hatte der Mitarbeiter Aki seine schmale Hand auf die Schulter gelegt. »Deine Großmutter wird immer bei dir sein. Die Geister bewegen sich zwischen den Welten, zwischen Konoyo, also dieser Welt, und Anoyo, dem Jenseits.« Es war Aki nicht leicht gefallen, sich vorzustellen, worüber ein Mensch sich am Ende seines Lebens noch wundern sollte. Nach dem Abgang der Muma hatte er jedoch geahnt, dass das gesamte Leben aus Fragen und aus Wundern bestand. Sein Vater lag auf dem Sofa in der Münchner Wohnung und wunderte sich über die Stille, während er zu verstehen versuchte, wie sich das alles so verhielt, mit dem Leben und der Liebe und dem Jungen im Kinderzimmer. Und Aki hatte in seinem Zimmer gesessen und sich gefragt, wann die Muma wiederkam. Aber sie kam nicht wieder. Stattdessen wurde ihr Fehlen zu so etwas wie einem Echo. Doch dieses Echo war die Muma sogar noch präsenter gewesen als in den Jahren vor ihrer Flucht nach Tokio. Sie war immer da, aber gleichzeitig immer weg, und das war eben verwirrend, und das wiederum fiel den Menschen auf, den Lehrerinnen und Nachbarn, den Verwandten und auch Timotheus. Timotheus war Arkis engster Freund. Er hatte auch in München gelebt, zwar nicht in Schwabing, sondern in Nymphenburg oder in Gern, so genau wusste Arki es nicht, weil Timotheus darüber nicht sprach. Er sprach generell wenig, und wenn er etwas sagte, dann konnten die meisten Menschen nicht unterscheiden, ob er etwas ernst meinte oder sie anlog. Auf jeden Fall hatte Timotheus sich lange wohl nicht getraut zu fragen, wo Arkis Muma war oder ob es sie überhaupt gab. Ihre Abwesenheit stellte einfach eine Tatsache dar, auf die man sich verlassen konnte. Erst im Sommer 2012 war diese Mechanik aus dem Tritt geraten, denn da hatte der FC Bayern München gerade das Finale der Horm, der Champions League, im eigenen Stadion gegen den FC Chelsea im Elfmeterschießen verloren. Arkis Vater war am Wohnzimmerboden zusammengebrochen, nachdem Bastian Schweinsteiger seinen Elfmeter an den Innenpfosten gesetzt hatte. Verdammt, hatte er geschrien, verdammt, verdammt. Anschließend waren Arki und Timotheus durch die Münchner Innenstadt gelaufen. Wie benommen traten die Menschen aus den Kneipen. Nur ein paar Fans des FC Chelsea sangen bisweilen in einem Biergarten oder sie tanzten um die Brunnen am Marienplatz herum und klopften sich gegenseitig auf dem Weg zur U-Bahn auf die Schulter. »Was bleibt deinem Vater jetzt noch?«, hatte Timotheus plötzlich gesagt und Arki forsch angeschaut. »Nichts«, hatte Arki geantwortet, »absolut gar nichts.« »Und deine Mutter? Was soll mit der sein?« »Ja, wo ist sie?« »Weg.« »Scheiße.« »Ja, scheiße.« Ungefähr 10 Jahre später saß Arki auf einem Park im Wiener Stadtpark und blickte auf sein Handy. »Warum lässt du dir keinen Buzzcut schneiden?«, schrieb Timotheus. »Mein Gott, nein, ich möchte das alles nicht mehr hören«, antwortete Arki. Es hatte zu regnen begonnen. Der Regen perlte auf dem Bildschirm wie das Bier in der Schöfferhofer Weizenwerbung im Bauchnabel dieser einen Französin. So schön, geräuschlos und unwirklich. »Ich bin gerade bei Albert. YouTube-Vorschläge auf seinem MacBook. All my friends hate Skrillex. Best of G20 Escalations. Jonathan Mese featuring DJ Hell. Kommst du auch?« Ruckartig stand Arki auf und lief los. In der Mitte des Parks gab es einen kleinen Teich, über den führte eine Brücke, eine chinesische. Während Arki den Teich umrundete, dachte er darüber nach, wie täglich Touristen aus Fernost oder Seattle nach Wien kamen, um sich die Prachtfassaden der Ringstraße anzuschauen, ehe sie sich gegenseitig vor dieser chinesischen Brücke fotografierten. An Tausenden von Hisense-Kühlschränken und Millionen von iPhone-Rückblicken weltweit tauchen diese Fotos auf, grinsende Touristinnen mit Tragetaschen vom Sissi-Museum vor einer chinesischen Brücke im Wiener Stadtpark. Einige Bänke weiter saß eine beige Kreise und stützte sich auf ihren Gehstock. Als er an ihr vorbeilief, riss sie ihre ausgeblichenen Handschuhhände in die Höhe, wandte den Kopf zum Himmel und zuckte zusammen. »Maria, Maria, Maria, das stimmt alles nicht!« Arki folgte ihrem Blick. Und das war irgendwie seltsam, weil der Himmel plötzlich aussah wie eines dieser Testbilder in alten Fernsehprogrammen. Alles war grau und diesig, und weil es regnete, brachen einzelne Vögel durch die Wolken, die so tief hingen, als könnte man sie mit den Händen erreichen. Arki streckte seine Hand aus. Er spürte, dass die Frau ihn musterte. Plötzlich zog ihm eine Kälte in die Knochen, sodass er schnell den Blick senkte und zum Ausgang lief. So, das war jetzt der Einstieg von Crazy Land. Wir haben also die Szene, Arki sitzt im Stadtpark und wird jetzt da in der nächsten Szene seinen Freund Albert, der auch ein guter Freund von Timotheus ist, besuchen. Arki läuft zu ihm. Albert wohnt in einem Penthouse im ersten Bezirk. Im Grunde ganz anders als Arki. Arki hatte Lust, Albert in seinem Penthouse im ersten Bezirk zu besuchen. Seine Wohnung war unverschämt groß und hell und wenn man über den Parkettbogen lief, hörte es sich so an, als würde man über Filz laufen. Die Fensterscheiben waren dick, die Schiebetüren zum Balkon schwer und die Wände massiv. Es konnte einen ziemlich rühren, von dort oben auf die Menschen zu blicken, die mit ihren Kleidersäcken von Peak und Kloppenburg oder den Tragetaschen vom Steffel durch die Kärntner Straße zum Karlsplatz eilten. Alles wurde klein und ein Verhältnis gerückt, so wie es Astronauten auch oft berichteten, wenn sie zum ersten Mal die Erde von oben sahen. Arki fühlte sich in dieser Wohnung wohl und sicher, während die Welt dort draußen so prächtig war und wunderschön. Albert wohnte über einen McDonald's, der in ein ehemaliges Lichtspielhaus gepfercht worden war, mit Kronleuchtern und Stuck, und die Fritteusen, in die die Mitarbeiter die panierten Küken warfen, waren genau da, wo um die Jahrhundertwende Männerbeine in Strapsen auf einer Bühne dem Wiener Bürgertum ordentlich eingeheizt hatten. Wie die meisten Wohnungen der inneren Stadt verfügte auch Alberts über eine gepanzerte Eingangstür mit weißer Lackierung. Einerseits, um jegliche Geräusche aus dem Innenraum an der Flucht nach außen zu hindern, andererseits, um die sozial Abgehängten im Falle eines längst überfälligen Aufstandes einige Minuten und einige Stunden in Schach zu halten, Zumindest so lange, bis sie sich organisiert hatten, um sich unter Anwendung massiver Gewalt Zugang zu den diversen Wiener Dachgeschosswohnungen zu verschaffen. Dort würden sie sich daran machen, die Eigentümer entweder zu vergewaltigen und danach zu lynchen oder ihnen sofort den Garaus zu machen. Im Anschluss an diese Impulshandlung würden sie sich über die eingeschweißten Edeltortellini aus dem Villa Corso hermachen, teure Beauty-Produkte ausprobieren und schlussendlich in Satarbettwäsche ihrem wohlverdienten Schönheitsschlaf nachkommen. Albert öffnete die Tür, grinste breit und drückte Arki an sich. Er trug eine ausgestellte dunkle Leinenhose und ein weiß gestärktes Hemd, tailliert natürlich mit überlangen Manschetten, und ungefähr dort, wo seine Leber saß, setzten sich die gestickten Initialen ab, A und B, für Albert Böhm. Sein Vater hatte ein gewaltiges Vermögen mit gebrauchten Mobilfunkmasten verdient, die er billig in Europa aufgekauft und mit großen Gewinnmargen auf dem afrikanischen Kontinent versetzt hatte. Als Albert 18 wurde, hatten ihm seine Eltern ein ziemlich dickes Portfolio übertragen, mit Aktien und Anteilen an zwei Zinshäusern in Leipzig, obwohl er noch nie dort gewesen ist. Außerdem verfügte er über einige aktiv gemanagte Fonds sowie Edelmetalle gegen die Inflation und eben diese Wohnung in Wien. Auf der Galerie stand ein Rudergerät von Manufaktum, ein Barocksekretär aus dem 18. Jahrhundert, und überall hingen diese fürchterlich stümperhaften Bilder, denn einmal im Jahr, ungefähr im Januar, besuchte er die Klassen der Akademie der Bildenden Künste, um den Studentinnen ihren Plunder abzukaufen. Es war nicht unbedingt so, dass er durch die Ateliers lief und mit Geldscheinen wedelte. Aber natürlich fiel er auf mit den gestärkten Hemden von Senja und den Loafern von Tots, während die Studentinnen und Studenten dort auf den verdreckten Sofas lagen, Fladenbrot in Hummus vom Hofer dippten. Albert behauptete, dass die Atmosphäre und die Gespräche mit den Künstlern ihn inspirierten. Arki hatte daran so seine Zweifel. Er hatte einmal miterlebt, wie so ein Einkaufsbummel ablief. Seitdem glaubte Arki, dass es Albert eine diebische Freude bereitete, mit einer Mischung aus Neugier und Verachtung angesehen zu werden, bevor er die Künstler auf einen unmoralischen Preis herunterhandelte. Die meisten zögerten erst, weil sie ihre Selbstporträts oder das grelle Geschmiere nicht an einen gleichaltrigen Mann in Helmut langen Anzugshosen verlieren wollten. Aber irgendwann brachen sie doch ein und waren sogar dankbar dafür, dass irgendjemand ihren Kram kaufte. Für 600 Euro vergaßen sie ihren ganzen auswendig gelernten Klassenkampf. »Arki, mein bestes Pferd, komm rein«, sagte Albert und schob Arki an die breite Fensterfront. Nach einigen Augenblicken deutete er auf das Hotel Sacher, dessen leuchtende historische Fenster keine 100 Meter entfernt waren. Dabei legte er Arki einen Arm um die Schulter, so wie es das die Väter mit ihren Söhnen in einem Arbeitszimmer in Genf oder Hamburg-Blankenese machten, in einer Werbung für Patek Philippe. »Ich habe jemanden entdeckt, einen ganz besonderen Kandidaten. Beinahe exotisch.« »Fuck my life«, sagte Timotheus, hob die Hände und blickte Albert entnervt an. Er saß in einem Barcelona-Chair und rauchte eine Zigarette. »Machst du das echt immer noch?«, erwiderte Arki und deutete auf eine Kamera, die auf einem Stativ montiert vor der Fensterfront wartete. »Also gut, beinahe ausgefallen.« Timotheus seufzte und zog die Luft pfeifend durch den Mund ein. »Was soll das bedeuten, ausgefallen?« »Naja, I hate to break it. Der Typ hat nur einen Arm.« »Bitte was?« Albert schüttelte belustigt den Kopf. »Das schockiert dich, Timotheus?« Ein langgezogenes, dumpfes Pochen drückte gegen die Innenseite von Arkis Augen. Arki sah, dass er Timotheus nicht zuhörte, denn er betrachtete zerstreut die Kamera. Vor einigen Wochen hatte Albert sich eine Hasselblatt gekauft, nachdem eine Studentin der Fotografieklasse ihn als einen Cis-Geldarsch bezeichnet und irgendetwas von einer fehlenden künstlerischen Befähigung gefaselt hatte. Seitdem beschäftigte Albert sich pausenlos mit Fotografie, durchforstete das Internet nach Katalogen von Helmut Newton, Tom Warren oder Cindy Sherman und besuchte die Openings der Galerien in der Schleifmühlgasse. »Hey, du musst was mit diesen Bildern machen, das darf auf keinen Fall versanden«, sagte Arki und setzte sich auf das Sofa. »Bei mir versandet nie etwas«, antwortete Albert und strich sich eine nasse Strähne aus dem Gesicht. »Dazu bin ich viel zu ehrgeizig und viel zu jung und viel zu schön und viel zu erfolgreich.« »Eine österreichische Volkskrankheit also«, murmelte Timotheus matt, bevor er darauf hinwies, wozu diese gesammelten Bilder gut sein könnten, nämlich zur Erziehung der Menschen. »Ja, ja, genau«, stieß Albert hervor, »so ist es, ich stelle mir eine ganze Kampagne vor. Bilder von Hochhäusern, Fenster in der Nacht, Menschen und dann eben so groß aufgezogen, mindestens Times Square-Größe.« Timotheus nickte und blickte zu Boden. Er sah so aus, als würde er französische Gedichte gelesen, ganz so, als entspreche das nicht einem totalen Klischee. Sein Körper entbehrte jedes Anzeichen sich jemals ausprägender Muskelpartien. Timotheus sagte Dinge wie, das ist aber nicht die feine englische Art, oder heiliger Bimbam. Solche Dinge sagte er ohne ironischen Unterton. Aber natürlich klotzten die Menschen, wenn er über einen Terroranschlag im Nordirak sprach oder über die Position der deutschen Linken in der Israel-Palästina-Frage. Viel zu selten distanzieren sich linke Gruppen von der Hamas. Das ist aber nicht die feine englische Art. Oder heiliger Bimbam, schon wieder 13 tote Kinder bei einem Anschlag in Basra. Kennt ihr die Theorie vom Gotteszeichen? Fragte Timotheus. Er beugte sich vor und stützte sich auf den knochigen Knien ab. Albert nickte und legte sich neben Arki auf das Sofa. Das Sofa war aus dem Jahr 1969, aber natürlich am sehr guten Zustand. Aber wisst ihr auch, dass es ernsthafte Überlegungen gibt, dass die Menschheit seit 2012 eigentlich tot ist? Was war 2012 nochmal? Fragte Arki. Naja, da wurde das Gotteszeichen halt gefunden. Also eigentlich heißt es ja Higgs-Boson-Teilchen, erklärte Albert. Naja, 2012 wurde das Teil auf jeden Fall nachgewiesen. Und es gibt halt Leute, die meinen, dass wir seitdem nur noch in so einem ganz komischen Bewusstseinszustand leben. Irgendwie tot, aber halt dann doch nicht. Also, dass wir seitdem in der Matrix einer höher entwickelten Spezies weiterleben. Boah, da kann man ziemlich paranoid werden, konstatierte Albert und richtete sich auf. Mittlerweile muss ich ja immer größere Anstrengungen unternehmen, um mir des Lebens überhaupt bewusst zu werden. Was möchte mir diese hochentwickelte Spezies wohl damit sagen? Arki zuckte mit den Schultern. Albert zog eine kleine, verchromte Kiste unter dem Couchtisch hervor. Naja, ich habe auf jeden Fall mein persönliches Gotteszeichen bereits gefunden. Don't quote me on that. Feixend hob er den Deckel an und entnahm eine Zellophankugel, wobei ihm seine Haare ins Gesicht fielen, nass und strähnig wie frische Tagliatelle. Das wäre wirklich sehr rau, sollte die einzige logische Antwort auf all die menschlichen Probleme Egoismus lauten, sagte Arki und warf Timotheus einen Blick zu. Ich halte das auch nicht für so demokratisch oder fair, pflichtete dieser ihm bei. Albert zuckte mit den Schultern. Fair, demokratisch, nur so wird es am Ende aber gehen. Das Optimum einer Gesellschaft lässt sich nur erreichen, wenn man einige wenige schlechter stellt, um einen Großteil besser zu stellen. Das verstehe ich nicht, sagte Arki. Ich möchte das alles nicht mehr hören, stieß Timotheus hervor und zog geistesabwesend an einer Zigarette. Das ist alles so pervers. Irgendjemand deckt einen Skandal von VW auf und gleichzeitig fliegt Lufthansa 300 Geisterflüge pro Tag und wird staatlich subventioniert. Albert runzelte die Stirn. Das ist aber das verdammte Daily Business, ja? Die besten Kunden der Banken sind noch immer die neuen Linken. Also zumindest bezeichnen sie sich als links. Aber wir checken nicht, dass die Inder für sie die Antibiotikareste in den Gange spülen. Die Esoteriker radikalisieren sich in den Gängen der Biosupermärkte. Arki musterte ihn. Wandel ist aber möglich. Ja, das bestreite ich ja nicht. Nur ist das Nachdenken über den Wandel erstmal zu wenig. Dieser Wandel wird im Kongo nämlich auch nicht mehr das Cyanid aus dem Boden holen. Albert wandte sich an Timotheus. Der Ökozid ist eingeleitet. Es geht eher darum, ob wir auf diesem Planeten noch 100 oder 300 Jahre leben können. Mehr, denke ich, ist nicht mehr drin nach diesem Hinspiel. Mit der schwarzen Mitgliederkarte eines Swingerclubs trennte Albert eine breite Leine von dem Cooks Mountain ab. Danach kramte er, unbeeindruckt von so viel Gesellschaftsdiskurs, einen grünen Schweizer Frankenschein aus seinem Cardholder von Magella. Wusstet ihr, dass das Grün der 50-Franken-Note für die erlebnisreiche Seite der Schweiz steht? Ich meine, das ist doch wie gemacht für das Ziehen. Alle verwenden den 50-Franken-Schein. Wer denkt sich sowas aus? Erlebnisreich. Haben die Honig im Kopf? Albert schüttelte den Kopf und zog eine lange Leine mit einer kurzen Unterbrechung durch die Nase. Die erste muss eine dicke sein. Timothy schaute überrascht auf. Ist das Koks Fair Trade? Die Musik wechselte zu einem Track der amerikanischen Darkwave-Band Boy Harsha. Wie fair? So richtig fair nicht? Nee, aber Trade? Auf jeden Fall, klar, antwortete Albert entschieden und fixierte einen Punkt zwischen seinen Beinen. Plötzlich zuckte er zusammen. Ich bestell nur noch im Darknet. Alles andere ist ja kaum mehr zu verantworten. Ich meine, ist auch viel reiner da, praktisch 97%. Ja, wie auch immer, Arki unterbrach ihn. Ich habe mir auf jeden Fall gesagt, dass ich nichts mehr von der Straße nehme. Die Boys dort werden immer jünger und die ziehen nicht gnadenlos ab. Das würde ich ja auch so machen. Ich meine, es bleibt dir kaum was hängen bei denen. Wir können alle unseren Teil zu einer besseren Welt beitragen, räumte Albert ein. Und Arki wusste nicht einmal, ob er daran wirklich glaubte. Das war der erste Teil, den ich gerne lesen möchte. So ein kurzer Einstieg. Wir sehen, wie Arki lebt, wie seine Freunde leben. diese Diskussionen, die sie über Politik, über den Klimawandel, über die Auswirkungen von Demonstrationen oder der eigenen Persönlichkeit auf das Leben anderer hat, führen sie ununterbrochen. Es wird ständig über Politik diskutiert, über Politik gesprochen. Wir werden im Lauf des Buches und auch später im Gespräch wahrscheinlich feststellen, dass diese Diskussionen aber sehr oberflächlich bleiben und gleichzeitig sehr tief gehen, weil unsere Figuren alle passiv bleiben, während sich die eigentlichen aktiven Handlungen in der Außenwelt vollziehen, nämlich auf einer Klimademonstration, die sich immer weiter eskaliert, radikalisiert in ganz Europa. Aber weil natürlich Liebe nicht fehlen darf in diesen schweren Zeiten, trifft Aki beim Ausgehen eben auf Nina. Und Nina wohnt nicht in einem Penthouse. Im Gegenteil, sie wohnt in einem Plattenbau, was sehr untypisch ist für Wien. Die Szene, die ich jetzt gerne lesen möchte, dreht sich darum, dass die beiden sich kennengelernt haben in einem Club und nun die erste Nacht miteinander verbringen werden. Wir springen also jetzt da mal in die erste Liebesnacht unserer beiden Helden und Heldinnen. Ninas Wohnung befand sich im 12. Stock eines Hochhauses in Neu-Lerchenfeld. Er hatte noch nie eine der Wohnungen dieses Wohntowers von innen gesehen. Doch nun stand er hier, denn natürlich waren sie zusammen in Ninas Wohnung gegangen. Die Momente, in denen das Leben Aki mit etwas Unvorhersehbarem überraschte, nahmen seit Jahren rapide ab. Er sah sich um. Die Architektur dieser turmartigen Bauten degradierte ihre Bewohner zu zahlenden Insassen, als hätten sie sich in den Augen der Planer keine anderen Interessen als Schlafen und Essen. Nichtsdestotrotz war unter jüngeren urbanen Generationen in den letzten Jahren der Trend aufgekommen, den Altbauwohnungen den Rücken zu kehren und ihre Studienjahre in Plattenbauten zu verbringen. Während sich Nina in der Küche daran machte, eine Flasche Wein zu öffnen, versuchte Aki einen Zusammenhang zwischen der Identitätslosigkeit der Einrichtung und dem bisherigen Leben Ninas herzustellen. In einer Nische lag eine Matratze auf einem niedrigen Podest aus Holz, zum Glück nicht auf Paletten, weil das ja immer darauf hindeutete, dass die Person des eigenen Lebens überdrüssig geworden war. Im Wohnzimmer stand ein einfacher Holztisch mit einem Stuhl und an den Wänden hingen einzelne Fotografien. Die meisten zeigten karge Landschaften, den Rhein oder den Main oder ein Haus neben einem mageren Baum im Winter. Aki stellte sich vor, dass das gar nicht Ninas Wohnung war, sondern die Wohnung eines Menschen, der über Nacht geflohen war, sowie im November 1989 Familien nach West-Berlin fuhren und ihre Wohnung in Bad Langensalza oder Magdeburg oder Pankow zurückließen, in die dann ein Künstlerpaar aus dem Westen einzog. Man kannte solche Bilder ja aus den Dokumentationen, die versuchten, das Ost-West-Gefälle zu durchleuchten. Und es war immer wahnsinnig deprimierend zu sehen, wie ein Ostdeutscher durch seine ehemalige Wohnung in Pankow wanderte, in der heute ein junger Werber aus Freiburg lebte. Aki wollte eine Zigarette rauchen, doch als er nach seiner Packung griff, fühlte sich der Stoff seiner Bomberjacke komisch an, weich und fließend. Eigentlich schien jetzt alles zu fließen, nicht nur der Stoff, sondern auch der Boden und die Gedanken im Hirn. Er hatte das Gefühl umzukippen, wenn er sich nicht gleich irgendwo festhielt, aber weil er nicht zum Festklammern war, setzte er sich umständlich auf den Boden und studierte seine Hände. In diesem Moment kehrte Nina aus der Küche mit zwei Gläsern zurück. Sie schien seinen irritierten Ausdruck gemerkt zu haben. Er fragte sich ja, welchen Fetisch man haben muss, um so zu leben. Sie setzte sich neben ihn und Aki war erleichtert, dass sie nicht fragte, warum er auf dem Boden saß. »Also, wie heißt du jetzt?« »Aki«, sagte er kaum hörbar und nahm eines der Gläser. »Ohne einen Fetisch wäre der Mensch doch irgendwie komplett uninteressant«, sagte sie mit einer erstaunlichen Ruhe. »Also, Aki, auf den Fetisch.« »Und das Unglück«, ergänzte er. Aki leerte das Glas in einem Zug und Nina entschuldigte sich, um im Badezimmer zu verschwinden. Aki stand auf und ging in die Küche. Am Kühlschrank fiel sein Blick auf das Foto einer jungen Frau und eines schmalen Mannes mit kurzen Haaren innig nebeneinander sitzend. An der Nase und den dunklen Haaren erkannte Aki Nina. Ihre Augen waren auf einen Punkt außerhalb des Bildes gerichtet. Die Fotografie schien auf einer Party oder einem Club aufgenommen zu sein, vielleicht sogar in einem Swingerclub. Als er in das Wohnzimmer zurückkehrte, stand Nina mitten im Raum, grinste selbstbewusst wie ein Weberknecht vorhin und löste die dünnen Träger ihres Kleides, unter dem sie nur das T-Shirt trug. Akis Herz begann zu rasen. Und auf einmal bemerkte er, dass seine Hände wahnsinnig nass waren, nicht nur feucht, sondern nass, als hätte er sich in eine Lache gesetzt. Stammelte er dümmlich und blickte zu Boden. Er konnte nicht damit umgehen, mit dieser echten Nacktheit und wenn Menschen genau wussten, was sie wollten. Nina lachte und ging zum Bett. »Was ist? Ich dachte nur, vielleicht sollte ich gehen, also wenn du müde bist.« Akis Stimme kippte, als hätte er gerade einen Nervenzusammenbruch. Er hatte nicht vorgehabt, mit ihr zu schlafen. Und doch machte er nun eine Bewegung auf Nina zu, die einem tiefen menschlichen Trieb zu entspringen schien. Eine Regung, eine Reaktion auf eine stumme Aufforderung. Er ging ihr zögernd nach und öffnete den Gürtel seiner Hose. Als er vor dem Bett stand und seine Hose an den Kniekehlen hing, spürte er, dass auch sein Gesicht nass war, und als er mit der Hand darüber fuhr, fühlte er sich so an, als würde auch das Gesicht zerfließen. Er konnte nicht anders, als sich immer wieder über das Gesicht zu wischen, um einen halbwegs vernünftigen Auftritt hinzulegen, auch wenn der Zug wahrscheinlich schon längst abgefahren war. Nachdem sie beide einige Minuten später ohne Freude gekommen waren, setzte sich Nina auf und starrte auf einen Punkt zwischen Aki und der Decke. Unter anderen Umständen hätte Aki Ninas Direktheit traurig gestimmt. So mussten sich Freier fühlen, die in irgendeiner Autobahnraststätte an der bayerischen Grenze zu Tschechien aus einem rot leuchtenden Love-Mobil schlichen, dem Babylon oder dem Ecstasy Club. Doch hier, den Kopf auf ein Kissen gebettet, fühlte Aki sich unheimlich gut, wohl und warm. Und während sich Ninas Brüste hoben und wieder senken, betrachtete er ihre großen Brustwarzen. Vielleicht, dachte er, vielleicht fühlte sich so echtes Glück an. »Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet«, sagte sie plötzlich und schaute an ihrem Körper herab, ganz so, als ließen sich die Spuren körperlicher Arbeit direkt an diesem ablesen. »Natürlich mit Unterbrechungen, seit den 90er Jahren, und ich bin mein ganzes Leben lang ausgegangen.« Aki drehte sich auf den Rücken. Das Fenster war ein Spalt weit geöffnet, das Bellen eines Hundes riss Stücke aus der Stille der Nacht. Ein Auto fuhr scheppernd an, bremste quietschend ab, dann wurde krachend eine Tür zugeschlagen. Aki bekam wieder eine Erektion. Und Nina begann vom Jahr 1989 zu erzählen. 1989, das Jahr, in dem sie 20 Jahre alt gewesen war, ein Sommer, der ganze 3 Monate anhielt. Das war der Sommer, in dem Marusha Poseidon Orange von Orange Juice spielte und dann Final Fantasy von Extreme Tracks als Closer der Love Parade. Ja, alle reden ja immer von diesem Gefühl Ende der 90er Jahre, also selbst jemand wie ich, der nicht dabei war. Ich glaube, sagte Aki, ich glaube, dass da die Menschheit auf dem Höhepunkt war. Genauso haben wir es auch gefühlt. Dabei war uns alles egal. Zusammen mit einer anderen Million habe ich bis zur Erschöpfung getanzt und irgendwie hat sich jeder neue Track an diesem Abend wie ein Epilog dieses Jahrzehnts angehört. Als wären wir alle das letzte Kommando. Nina presste die Lippen zusammen und betrachtete Aki. Was ist los? Ja, mir wurde gerade klar, dass ich dich echt gar nicht kenne. Und ist das schlimm? Nein, eigentlich ist das sehr schön. Als Nina eingeschlafen war, stand Aki auf und trat auf den Balkon. In irgendeiner Wohnung stritten ein Mann und eine Frau darüber, ob das nur normal sei, wenn die Frau sich in der Anwesenheit der gemeinsamen Freunde nie normal verhalte. Die Stimme des Mannes überschlug sich und jeder Satz schloss mit der Phrase: Ich finde das überhaupt nicht normal, nein, ich finde, das ist alles ziemlich gestört. Irgendwann knallte eine Tür und es war still. Aki steckte sich eine Zigarette ran und beäugte Nina durch die geöffnete Balkontür. Wie friedlich die Menschen schliefen, während die Welt weiter ihre Runden drehte. Während Paare stritten, Menschen starben, G-Klassen sich mit 280 Kilometern pro Stunde um einen Baum wickelten. Plötzlich wurde Aki schlecht, weil er nun dieses Bild aus der Erinnerungsgrube hinaufstieg und sich richtig gemütlich in ihm machte. Mit einem Mal war Aki wieder 12 Jahre alt. Er war aufgewacht, weil sein Vater aufgeschrien hatte, dass das nicht so ginge, ob sie das verstehen würde. Dann war etwas aus Glas auf dem Fußboden zerbrochen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Geht das in dein dummes Hirn rein? Aki stand auf, öffnete leise die Zimmertür und linste in den Flur. Er spürte noch immer die dicke Luft, die sich nachts in der Wohnung ansammelte, als würden alle schlechten Gedanken des Tages zusammenkommen. Auf einmal hörte er wieder seine Muma weinen. Ist das alles, was du kannst, flennen? Jetzt sag doch endlich was. Mit ihm redest du sicher nicht so wenig, du dumme Fotze. Aki rannte zurück ins Bett und drückte sich nahe an die kühle Wand, um sich ganz in sie hineinzupressen, dort, wo Ruhe herrschte. Er wollte nichts davon hören, nicht die Beleidigungen, die sich an einen Menschen hefteten wie Kaugummi, nicht das Wimmern seiner Muma, nicht das hohe Klucksen ihrer Stimme, nicht das Schniefen. Es höhlte ihn aus, sie so zu hören. Es bestrich seinen Magen mit etwas Schweren, etwas, das sich nie wieder ablösen ließ. Und er wollte erst recht nicht diese unvollständigen Sätze hören, die alles offen ließen, Sätze, die Aki wieder klar machten, wie wenig er von seinen Eltern eigentlich wusste. Spät in einer Nacht hatte sich seine Türe eine Spalt geöffnet. Im Halbschlaf hatte Aki das Gesicht seiner Muma über seinem gespürt, ihren Geruch nach Jasmin und nach Rauch. Aki, bist du wach? Doch Aki hatte sich nicht gerührt, obwohl er sie hörte, obwohl er sie roch und obwohl er sie in den Arm nehmen wollte, um ihr zu sagen, dass alles in Ordnung sei. Am nächsten Tag war sein Vater mit einer steifen Miene im geröteten Gesicht ins Zimmer gekommen. Nachdem er den Jungen ein paar Sekunden aus einiger Entfernung betrachtet hatte, räusperte er sich. »Deine Mutter, ja, die ist mal wieder weg. Diesmal wahrscheinlich für länger. Keine Ahnung.« Aki warf die Zigarette in den Innenhof, zog sich die Jeans an und stieg in seine Schuhe. Alles dauerte sehr lange. Um die Arme in die Bomberjacke zu stecken, benötigte er mehrere Versuche. Es war alles wirklich sehr, sehr kläglich. Als er endlich auf der Straße stand, spürte er, wie kalt es war. Wirklich eiskalt, schneidend und durchdringend, bis unter die Jacke drang die Kälte. Plötzlich wurde ihm schlecht. Er drehte sich um, aber die Haustür war bereits verschlossen und ließ sich nicht mehr aufdrücken. Im nächsten Moment übergab er sich an die picklige Hauswand. In der 24-Stunden-Billa-Plus-Filiale der Lugner City deckte er sich mit 2 Tiefkühlpizzas, mehreren Flaschen Weißwein und 4 Packungen Camel Blue ein. Als er zu Hause war, stellte er fest, 2 der Weinflaschen in dem abschüssigen Fach der Kasse vergessen zu haben. Er setzte sich vor den Live-Ticker über das Hochwasser in Baden. Die nächsten Stunden verbrachte Aki damit, sich einen ausführlichen Überblick über die Geschehnisse der letzten Nacht zu verschaffen. Dabei lag er auf dem Rücken und rauchte Zigaretten, auch wenn er eigentlich so müde war, doch weil es so viel Freude machte, auf dem Rücken zu liegen und den Rauch zu beobachten, wie er kleine Wölkchen im Zimmer formte, während er sonst im Haus ruhig war, legte er noch 2 kurze Lines Speed auf einer Vinyl. Richtige Baby-Lines waren das. Zwischen den Lines betrachtete er das Cover der Platte. Es war Split von der Space Lady, ein ziemlich merkwürdiges, aber deswegen auch ziemlich gutes Album. Das Cover zeigte The Space Lady, sie trug einen kosmischen Wikingerhut und im Hintergrund standen Palmen. Alles auf diesem Bild sah warm und nach Sonne aus. The Guardian hatte das Debütalbum sogar in ihre 101 Strangest Records on Spotify gewählt, was natürlich eine Auszeichnung war, viel besser als der Grammy oder der Echo. Aki zündete sich eine weitere Zigarette. Ein wenig Musik konnte nicht schaden, vielleicht etwas nicht allzu Dramatisches. Seine Wahl fiel auf eine frühe Pressung von Chopins Klavierkonzerten Nummer 1 und Nummer 2, gespielt und interpretiert von niemandem geringerem als Arthur Rubinstein. Während sich Aki durch die Bilder des Live-Tickers klickte, einige zeigten verregnete Ladenzeilen, andere Menschen, die Sandsäcke wuchteten, erklangen würdevoll die ersten Streicher. Gerade sauste ein Gartentisch davon und versank langsam in der Limmat, als ein harter Anschlag Rubensteins die Streicher verstummen ließ. Aki nahm einen großen Schluck aus der Flasche und betrachtete ein Handyvideo. Es zeigte eine bebrillte Frau mittleren Alters, die trotz der Wassermassen in ihrem Vorgarten stand und gebannt in die Kamera starrte. Also, das ist mein letztes Video aus Baden. Hier ist wirklich Notstand. Alles schwimmt mir davon. Die Feuerwehr hat den Strom abgestellt. Wenn es so weitergeht, und hier machte sie eine Geste über den Bereich hinter ihr, dann wird die Limmat in einer halben Stunde die Sonnenbergstraße überfluten. Ich werde mich jetzt einfach selbst evakuieren müssen. Die Stimme der Frau brach. Als Rubinstein zu einem Tempowechsel ansetzte, machte es Klick. Die Spannung zwischen der Welt und den Menschen bestand darin, dass mit ihrer fortschreitenden Zerstörung auch die Autonomie des Handlungsspielraums zurückging. Aki rutschte auf dem Boden herum. Sein Atem ging schnell. Hätte der positive Einfluss der Menschen auf die Natur und die Kriege und den Hunger nicht mit jeder technologischen Weiterentwicklung eigentlich zunehmen müssen? Das Gegenteil schien der Fall zu sein. Ähnlich wie die Frau in ihrem Vorgarten erging es so vielen anderen da draußen. Der Anblick der offensichtlichen Probleme lähmte sie. Dabei wussten sie doch alles. Doch sie vergaßen auch das Leid, den Schmutz. Sie vergaßen, dass Bayer den Dreck in den Ganges leitete und in Lagos die Kinder in ihrer eigenen Scheiße badeten. Sie vergaßen die Kolibri-Augen in den schmalen Gesichtern, in den Schattenplätzen, in den Nischen, in den Hütten aus Pappe vor den Geschäften in Downtown L.A., die Gesichter der Menschen mit den Hosen in den Kniekehlen und den Kindern ohne Arme und die toten Zivilisten und die toten Zwillinge und die Tretminen, das Zyanid im Kongo, die Risse in den Factory-Wänden in Bangladesch, die leckenden Ölpipelines in der Nordsee. Sie vergaßen alles. Lag das Vergessen von etwas so Offensichtlichem wie die zerstörerischen Zusammenhänge der Welt in der menschlichen Natur? All das hatte er nun verstanden und betrachtete man die Entwicklungen im Demo-Camp vor der Karlskirche, dann begriffen diesen Umstand immer mehr Menschen. Aki leerte die erste Flasche Wein, öffnete die zweite und schloss die Augen und dachte an Nina. Er wollte sie wiedersehen. Plötzlich traf ihn dieses Gefühl ziemlich stark. Auch wenn er nicht sicher war, ob es echt und aufrichtig war oder eben doch der Erschöpfung entsprang aus der Leere und der Niedergeschlagenheit nach dem Hai. Er bereute es, ihre Wohnung verlassen zu haben. denn, und diese Erkenntnis haute ihn jetzt wirklich um, so unsicher und zugleich so glücklich hatte er sich seit den langen Nachmittagen mit Franka auf Krück nicht mehr gefühlt. Nina schien einen Platz einzunehmen, der all die Jahre unbemerkt neben ihm frei geblieben war. Als die Platte zu Ende war, schloss er die Augen. Für diese Jahreszeit war es ungewöhnlich kalt in der Wohnung.